Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Der Haushalt 2010 sieht katastrophal aus. Da geht es uns wie allen Kommunen in Hessen und in Deutschland.
Von 3,3 Millionen Euro in 2008 auf nunmehr nur noch 885.000, das ist natürlich ein gewaltiger Einbruch.
Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Pinke, Pinke, wer hat so viel Geld?
Für weitere Steuersenkungen, wie sie eben jetzt auch wieder geplant sind in der Koalition, sehen wir keinerlei Spielraum.
Die Gewerbesteuerreform ist natürlich auch nicht unbedingt für uns sehr günstig gewesen. Das tut uns weh.
Wer hat so viel Geld?
Es gibt kein städtisches Schwimmbad, es gibt kein städtisches Theater. Also das sind Dinge, die man sich in anderen Städten gar nicht vorstellen kann. Wir fahren hier auf einem Minimalhaushalt.
Leistungen für die Bürger zu erbringen, können wir das noch? In welchem Umfang werden wir das noch können? Was muss davon vielleicht wegfallen?
Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Pinke, Pinke, wer?
Auf der Bild-Zeitung stand es als Katastrophenmeldung in zentimeterhohen Lettern. Gebührenhammer stand da, alles wird teurer. Wo die Familien doch gerade eben erst finanziell entlastet werden sollten und die Hoteliers Steuergeschenke gemacht bekamen. Genau das ist aber das Problem, sagt der Deutsche Städtetag. Die Steuergeschenke der schwarz-gelben Bundesregierung reißen milliardentiefe Löcher in die Kassen der Kommunen und die haben deshalb für die nächste Zeit spürbare Gegenmaßnahmen angekündigt. Erstens wird gespart, auch da, wo es weh tut, bei der Kinderbetreuung, den öffentlichen Einrichtungen, der Infrastruktur. Zweitens wird das, was dann noch übrig bleibt an kommunalen Leistungen, schlicht teurer. Von der Kita über die Müllabfuhr bis zur Beerdigung. Und es wird unter Umständen auch dunkel und kalt in Deutschland. Die Hallenbäder werden weniger geheizt, die Straßenbeleuchtung vielleicht nachts ausgeschaltet und so weiter und so fort. Die ersten machen die Lichter aus, die Kommunen und die Koalition, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Die Kommunen haben schon länger zu wenig Geld, um dauerhaft ihre vielfältigen Aufgaben nachzukommen. Schon in der letzten Wirtschaftskrise sind da zum Teil sehr innovative Ideen ausprobiert worden, die zum Teil in die Hose gingen. Privatisierung der Wasserentsorgung ließen die Abwasserpreise in die Höhe schießen, auch hier in Hessen, in Südhessen zum Beispiel. Verkaufte und zurückgeleaste Gebäude sind nachträglich dann verrottet. In Pforzheim, bekannt als Goldstadt am Schwarzwald, war das Geld im Stadtsäckel trotz all der Goldschmiede und Uhrenbauer offenbar besonders knapp. Da sind die Stadtkämmerin und die Oberbürgermeisterin auf eine noch heiklere Idee gekommen. Sie haben spekuliert. Und verloren. Peter Lauber.
Es war im Juli 2007, als die damalige Oberbürgermeisterin Christel Augenstein und ihre Kämmerin Susanne Weishaar erstmals öffentlich über die riskanten Derivatgeschäfte informieren und dass man eine Klage gegen die Deutsche Bank wegen Falschberatung erwäge. Zum Glück habe man sich durch Gegengeschäfte abgesichert, beruhigt die Kämmerin damals.
So dass wir heute sagen können, die Risiken aus diesen Deutsche Bankgeschäften sind nicht mehr im Haushalt.
Was schlicht die Unwahrheit war. Die Absicherungspapiere von JP Morgan lagen zu diesem Zeitpunkt bereits 21 Millionen Euro im Minus. Zwei Jahre später ist alles noch viel schlimmer. Der Marktwert stürzt auf minus 53 Millionen Euro ab. Weishaar und der neue Rathauschef Gertager geben die Hauptschuld weiterhin der Deutschen Bank, die der Stadt, wie beide meinen, verbotene Zinswetten angedreht habe.
Nicht wie uns gesagt wurde, ein Instrument zur Zinsoptimierung, sondern das sind frei handelbare Finanzprodukte, die mit dem, was wir eigentlich wollen, nicht eine Absicherung von Krediten, aber auch überhaupt nichts zu tun haben.
Es ist nicht ganz einfach, wenn man sich eingestehen muss, dass man so über den Tisch gezogen wurde.
Gertager veranlasst eine externe Untersuchung durch die Gemeindeprüfungsanstalt. Noch halten sich die Gemeinderäte im Hinblick auf einen möglichen Rechtsstreit mit den Banken zurück, mit Kritik an der Kämmerin, bis auf FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rühlke.
Der Kämmerin sind mit Sicherheit Fehler vorzuwerfen, denn entweder hat sie gewusst, dass diese Derivatgeschäfte hochriskant sind, dann war es völlig verantwortungslos. Oder sie hat Derivatgeschäfte abgeschlossen, die sie nicht verstanden hat und das ist eine inkompetente Amtsführung.
Zwei Wochen später reicht die Kämmerin ihre Kündigung ein. Eine anonyme Anzeige gegen sie und Ex-OB Augenstein führt Ende November zu Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim im Rathaus. Augensteins Nachfolger Hager kann seinen Ärger nur noch mühsam zurückhalten.
Ich hätte solche Geschäfte nicht getätigt. Geschäfte, die ich nicht verstehe, mache ich nicht. Mir war nur bekannt, dass es Derivate gibt, was da wirklich dahinter steckt. Erfuhr ich erst unmittelbar nach meinem Amtsantritt.
3. Dezember. Der Bericht der Gemeindeprüfer erscheint. Er löst helles Entsetzen aus. Die Derivate waren illegale Spekulationsgeschäfte, die nach oben unbegrenzten Risiken der OB und der Kämmerin bekannt. Der Gemeinderat wurde von beiden über Jahre hinweg getäuscht oder mit Halbwahrheiten versorgt. Gerd Hager ist stinksauer.
Ich bin schockiert. Es ist für mich nicht fassbar, dass wenige Mitarbeiter der Stadtverwaltung solche Geschäfte, die einen so großen Schaden möglicherweise anrichten, überhaupt tätigen. An den Gremien schlichtweg vorbei.
Die Gemeinderäte fühlen sich von beiden Frauen regelrecht hintergangen und sagen,
dass ich entsetzt bin, das wird die Stadt ganz teuer kommen.
Die Art und Weise, wie es dazu gekommen ist, das ist erschreckend schockierend.
Welche Konsequenzen hat das alles für Augenstein und Weißer? Was soll mit den Giftpapieren jetzt geschehen? Welche Chancen hätte eine Klage gegen die Banken? Die Pforzheimer Bürger warten jetzt auf Antworten, denn ihr Ärger ist groß.
Da ist man sprachlos, ne?
Skandalös, würde ich sagen.
Das ist ein echtes Fiasko. Und was mich erschüttert, dass alles unter den Teppich gekehrt wurde.
Man muss davon ausgehen, dass die Steuern drastisch erhöht werden.
Die Stadt wird dann noch stärker sparen müssen. Im Sozialbereich, da wird es halt Kahlschlag geben müssen, denke ich mal.
Ist keine gute Werbung für die Goldstadt, wenn sie das Gold so unredlich vermehren will.
Peter Lauber über das Desaster von Pforzheim. Aber eines muss da noch mal festgehalten werden. Die beiden Damen haben das nicht für sich gemacht. Sie haben nicht in ihre eigene Tasche gewirtschaftet, sondern sie haben versucht, die Stadtfinanzen dadurch wieder gerade zu bekommen. Stefan Giltowski, Oberbürgermeister der Stadt Rüsselsheim und Präsident des Hessischen Städtetages. Guten Tag.
Guten Abend.
Haben Sie auch schon mal Geld der Stadt in spekulative Aktienfonds gesteckt, um irgendwas zu retten?
Nein, meine Kämmerei und mein Kämmereiamtsleiter wissen, dass sie mit so einem Vorschlag gar nicht auf mich zukommen könnten. Aber in einer Situation, in der viele Städte und Gemeinden in Hessen, aber auch bundesweit, nicht umhinkommen, neue Kredite aufzunehmen, die Verschuldung weiter zu steigern, liegt es natürlich nahe, darüber nachzudenken, ob man über ein aktuelles Zinsmanagement die absehbaren Zinsbelastungen, Schuldendienstleistungen versucht zu mindern oder in kalkulierbaren Höhen zu halten, sodass man über einen mittleren Zeitraum auch wirtschaften kann.
Also Sie können schon ein bisschen verstehen, wie man da reinrutschen kann in so eine Geschichte, zumal wenn irgendein Banker einem erzählt, es ist alles ganz sicher und es wird sicher eine gute Rendite geben.
Kommunen sind aus Sicht der Banken sichere Kreditnehmer, gute Kunden, weil die Bonität und Solvenz außer Frage steht. Sie zahlen zurück. Deswegen werden sie natürlich auch gerne von Banken angesprochen, auch auf neue Finanzierungsgeschäfte. Wer allerdings nicht den eigenen Sachverstand im Hause hat, in seiner eigenen Kämmerei, der sollte nicht allein auf Berater hören und von solchen Geschäften die Finger lassen.
Rüsselsheim, schauen wir mal auf Ihre Stadt, ist die Opel-Stadt. Opel gehört zwar zum Weltkonzern General Motors, aber wie es dem geht, das wissen wir nun nach diesem Jahr wirklich ausreichend. Auch Opel selber, der Tochter, der europäischen Tochter, geht es bekanntlich nicht gut. Das heißt, reich wird Ihre Stadt mit Opel nicht, oder? Oder zahlen die Gewerbesteuer?
Wenn ich Ihnen da eine konkrete Antwort drauf geben würde, würde morgen der Staatsanwalt bei mir im Amtszimmer stehen. Wir können davon ausgehen, generell, dass Unternehmen, die keine schwarzen, sondern rote Zahlen schreiben, also keinen Gewinn und Ertrag erwirtschaften, auch keine Gewerbesteuer zahlen. Wie Opel in den letzten Jahren dastand, hat Opel selbst öffentlich gemacht. Deswegen kann man davon ausgehen, dass wir nennenswerte Beiträge für die Stadtkasse von Opel in den letzten Jahren nicht erhalten haben. Wir müssen uns auf andere Unternehmen in Rüsselsheim konzentrieren, die als Gewerbesteuerzahler zu den Stadtfinanzen in Rüsselsheim beitragen.
Aber auch die stecken in der Krise und also werden auch die weniger Gewerbesteuer zahlen, als es früher der Fall war, als es noch besser ging. Dazu kommt jetzt das, was die Bundesregierung gemacht hat, das Wachstumsbeschleunigungsgesetz, also Steuergeschenke an die Familien. Wirkt sich das auch auf die Kommunen aus?
Sehr wohl. Wir sind einer zweifachen Zangenbewegung ausgesetzt. Hessenweit beklagen nahezu alle 426 Städte und Gemeinden drastische Einnahmeverluste bei der Gewerbesteuer und bei der Einnahmesteuer aufgrund
Bei der Einkommenssteuer.
Bei der Einkommenssteuer und bei der Gewerbesteuer aufgrund der konjunkturellen Situation, aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise einerseits und die Zangenbewegung entsteht andererseits dadurch, dass Steuererleichterungen, die Diskussion um Steuererleichterungen, die insbesondere von der Bundesebene auch durch das Wirtschaftsbeschleunigungsgesetz ausgelöst wurden, dazu beitragen, dass uns sicher geglaubte Einnahmen auf der örtlichen Ebene verloren gehen oder vorenthalten werden. Das verstehe, wer will, das wird man einem Bürger allerdings nicht klar machen können, dass die Bundesregierung dafür sorgt, dass er eine Entlastung im Portemonnaie erhält und wir auf der kommunalen Ebene womöglich Gebühren anheben müssen, weil uns die notwendigen Einnahmen für all die Aufgaben, die wir auf der städtischen, gemeindlichen Ebene zu bestreiten haben, fehlen.
Also die Familien, der Familienvater oder die Familienmutter, die jetzt ein bisschen mehr Geld dann in Zukunft in der Kasse hat, weil das Kindergeld erhöht worden ist und weil der Einkommensfreibetrag erhöht worden ist, die wird es dann von Ihnen wieder weggenommen bekommen.
Klar freue ich mich als Familienvater darüber, wenn das Kindergeld ein paar Euro erhöht worden ist und wenn der Kinderfreibetrag bei der Steuererklärung höher angerechnet wird. Wenn aber bundesweit den Kommunen ein Betrag, der grob geschätzt bei 1,8 Milliarden Euro liegt, fehlt in den Kassen. Wenn also das Geld nicht mehr vorhanden ist für die Lohn- und Gehaltszahlungen für Erzieherinnen in den Kindergärten, für die Feuerwehr, für die Grünpflege in den Städten, für die Energie in den Schulgebäuden oder an anderer Stelle, dann ist der Zugewinn im Portemonnaie des Individuums, des Einzelnen, durchaus erfreulich für die Kommunen, die ja sowas wie eine kommunale Daseinsvorsorge zu leisten haben, die Bürger auch erwarten, sehr unerfreulich in der Auswirkung.
Heißt dann ganz konkret, Schwimmbäder zu, Stadtteilbibliotheken zu, Kitas zu, Schulen geschlossen?
Das können Maßnahmen sein. Das wird jede Gemeinde und die Verantwortlichen, jeder Bürgermeister in jeder Gemeinde individuell und eigenverantwortlich entscheiden müssen. Ich für meine Stadt Rüsselsheim kann beispielsweise sagen oder muss leider sagen, dass wir bereits wegen der ersten Finanzkrise Anfang dieses Jahrzehnts ein Schwimmbad geschlossen haben, dass wir Stadtteilbüchereien aus der städtischen Verantwortung herausgenommen haben und in die Hände von Elterninitiative geben mussten, weil uns dafür nicht mehr die Mittel zur Verfügung standen.
Und wenn jetzt noch zusätzlich die Bundesregierung beschließt, dass auch für unter Dreijährige einen garantierten Platz im Kindergarten gibt, können Sie das leisten?
Das ist nochmal ein Kapitel für sich. Dieses Projekt ist völlig unterfinanziert. Geplant war, ein Angebot zu schaffen, das sich etwa an 35% der Jahrgänge von unter dreijährigen Kindern richtet. Inzwischen zeigen erste Umfragen, dass weitaus mehr Eltern auf ein solches Angebot zurückgreifen müssen und dass die Finanzierungsstrukturen, die auf Bundesebene dafür ausgemacht worden sind, damit Kommunen den Betrieb von Krippenplätzen finanzieren können, nicht auskömmlich sind. Da muss die Bundesregierung nachfinanzieren. Anders ist dieser Rechtsanspruch, der ab 2013 gelten soll, nicht zu realisieren.
Da kommt noch einiges auf uns zu. Stefan Giltowski, Oberbürgermeister der Stadt Rüsselsheim und Präsident des Hessischen Städtetages. Bis hierhin vielen Dank. Wir sprechen später nochmal weiter. Die Ersten machen die Lichter aus, die Kommunen und die Koalition, der Tag in HR2 Kultur. Dass Löcher vielleicht im Stadtsäckel aber beileibe nicht per se etwas Schlechtes sind, das wissen wir seit Kurt Tucholskys Essay zur soziologischen Psychologie der Löcher. Hier ist ein Teil 1 daraus.
Ein Loch ist da, wo etwas nicht ist. Das Loch ist ein ewiger Kompagnon des Nicht-Lochs. Loch allein kommt nicht vor, so leid es mir tut. Wäre überall etwas, dann gäbe es kein Loch, aber auch keine Philosophie und erst recht keine Religion, als welche aus dem Loch kommt. Die Maus könnte nicht leben ohne es, der Mensch auch nicht. Es ist beider letzte Rettung, wenn sie von der Materie bedrängt werden. Loch ist immer gut. Wenn der Mensch Loch hört, bekommt er Assoziationen. Manche denken an Zündloch, manche an Knopfloch und manche an Goebbels. Das Loch ist der Grundpfeiler dieser Gesellschaftsordnung und so ist sie auch. Die Arbeiter wohnen in einem Finsteren, stecken immer eins zurück und wenn sie aufmucken, zeigt man ihnen, wo der Zimmermann es gelassen hat. Sie werden hineingesteckt und zum Schluss überblicken sie die Reihe dieser Löcher und pfeifen auf dem letzten. In der Ackerstraße ist Geburt Fluch. Warum sind diese Kinder auch gerade aus diesem gekommen? Ein paar Löcher weiter und das Assessorexamen wäre ihnen sicher gewesen.
Auszug aus Kurt Tucholskys soziologischer Psychologie der Löcher. später mehr. In den Städten und Dörfern geht das Licht aus, weil in Berlin Steuergeschenke ausgeteilt werden. Einzelne profitieren, alle haben ein Problem. Denn wir leben ja schließlich nicht im Staat, sondern im Dorf oder in der Stadt. Und wenn es der Kommune schlecht geht, dann spüren das die Bürger direkt vor der Haustür und bei der Gebührenabrechnung. Die jetzt schon beschlossenen Steuererleichterungen reißen bereits riesige Löcher in die Haushalte von Staat und Kommunen. Nach dem Willen der FDP, die sich heute zum Dreikönigstreffen in Stuttgart versammelt haben, wir haben es in den Nachrichten gehört, soll es aber noch weitere Steuersenkungen geben. Wenn es nach der CSU geht, die zum Traditionstreffen in Wildbad Gräu zusammengekommen ist, dann muss damit endgültig Schluss sein. Es gibt also Streit in der Koalition, die immer noch Startschwierigkeiten hat.
Es ist schon eine bizarre Situation derzeit in Berlin. 11 Jahre haben Union und FDP sich nach einer gemeinsamen Koalition gesehnt, Schwarz-Gelb herbeigewünscht, ständig wiederholt, wie schön alles sein würde, wenn Liberale und Union einfach nur miteinander regieren könnten. Nun, da die Wunschpartner miteinander vermählt sind, müssen sie sich ständig auf die Zunge beißen, damit die Liaison nicht bei den ersten Meinungsverschiedenheiten auseinanderfliegt. In dieser Beziehung hat es den Anschein, als seien schon die ersten 7 Wochen von Schwarz-Gelb mehr als verflixt. Mit den Zähnen knirscht nicht zuletzt der Oberliberale Guido Westerwelle. Nur auf seinen zahlreichen Antrittsbesuchen im Ausland kann er derzeit noch uneingeschränkt und unbeschwert strahlen. Auf der innenpolitischen Bühne dagegen muss er sich immer häufiger mit Attacken nicht nur seitens der Opposition, sondern auch aus der eigenen Koalition abgeben. Dabei halte seine Partei doch nur Wort.
Manche kritisieren uns als FDP dafür, dass wir nach der Wahl jetzt genau das tun, was wir vor der Wahl versprochen haben. Mit dieser Kritik kann man gut leben. Denn es ist in Wahrheit ein Prädikatsmerkmal für unsere Politik, dass wir nach der Wahl tun, was wir vor der Wahl versprochen haben.
Prädikat hin oder her, glücklich finden viele aus der Union das Beharren der Liberalen auf Steuersenkungen nicht. Schon das Wachstumsbeschleunigungsgesetz führte zum ersten ernsten Showdown mit unionsgeführten Ländern, die herbe Verluste bei den Steuernahmen erwarteten. Erst Zusagen des Bundes für die Länder bei Bildungsausgaben wendeten die erste große Pleite für Schwarz-Gelb ab. Für Westerwelle trotzdem ein großer Erfolg.
Das Ergebnis zählt. Und das Wachstumsbeschleunigungsgesetz ist sicherlich nicht ohne Diskussionen und auch Rütteleien zustande gekommen, aber es steht. Es entlastet die Familien, es entlastet die Mittelschicht, es entlastet den Mittelstand. Und genau das ist es, was man machen muss, um Arbeitsplätze zu schaffen. Und Arbeitsplätze sind die beste Garantie für gesunde Staatsfinanzen.
Und aus den gleichen Gründen will die FDP auch weiterhin eine Steuerreform durchsetzen. Kostenpunkt etwa 24 Milliarden Euro, Ziel ein 5-Stufen-Tarif schon ab 2011. Die innerkoalitionären Differenzen sind dadurch jedoch immer schwerer unter der Decke zu halten. Als realitätsfern titulierten einige in der Union die Steuersenkungsallüren der FDP angesichts der leeren Kassen durch die schwere Wirtschaftskrise. Zunächst müsse die Steuerschätzung im Mai abgewartet werden, um zu sehen, welche Spielräume es letztendlich geben werde. Für FDP-Fraktionschefin Birgit Homburger kein Argument. Die Steuersenkungspläne seien schon im Koalitionsvertrag festgehalten worden. Außerdem habe die Konjunktur in Deutschland seit Oktober schon zugelegt.
Und deswegen sage ich Ihnen, unter den Voraussetzungen sehe ich überhaupt keinen Grund, warum das, was im Koalitionsvertrag aufgeschrieben worden ist, jetzt in Frage gestellt werden sollte.
Der Sprecher des CDU-geführten Finanzministeriums pocht dagegen auf das Kleingedruckte.
Ein Blick in den Koalitionsvertrag, Zeile 559, kann ich nur zitieren an der Stelle, lautet: Alle Maßnahmen des Koalitionsvertrages stehen unter Finanzierungsvorbehalt. Punkt.
Sprich, bei der derzeitigen Haushaltslage ist eine groß angelegte Steuerreform in den nächsten Jahren eher unwahrscheinlich, was die Stimmung bei den Liberalen nicht gerade hebt. Und die Kanzlerin? Sie glänzt wie schon so oft durch dezente Zurückhaltung. Viel hat sie zum Steuerstreit in ihrer Regierungskoalition nun wirklich nicht zu sagen.
Ja, klar, in bestimmter Weise habe ich auch was zu sagen, aber ich kann viel sagen, wenn nicht andere mitmachen. Und wenn wir nicht bestimmte Dinge auch gemeinsam unternehmen.
Wenn nicht, dann doch. Aus Berlin war das Nikolaus Buschlüter. Werner Rügemer, Publizist und unter anderem Autor der Bücher Heuschrecken im öffentlichen Raum und Privatisierung in Deutschland. Guten Tag.
Hallo.
In der Krise verhökern die Kommunen ihr Familiensilber, ihr Tafelsilber. In der Krise der 90er Jahre wurde verkauft, die Stadtwerke zum Beispiel. Sie haben sich mit den Folgen solcher Handlungen auseinandergesetzt. Welche sind das?
Ja, also die erhofften Effekte sind ja überhaupt nicht eingetreten. Die Kommunen sind auch nach diesen Verkäufen der 90er Jahre, Anfang noch der 2000er Jahre, mehr verschuldet als vor dem Verkauf. Also auch diese erste Welle der teilweise ja sehr massiven Stadtwerks und so weiter Verkäufe hat den versprochenen Effekt überhaupt nicht gebracht.
Der zweite Schritt, nächste Krise im letzten Jahrzehnt, gerade vergangen, Cross-Border-Leasing. Man verkauft Teile der Infrastruktur ins Ausland und liest sie dann zurück. Was hat die Kommune davon? Erstmal sind die Kosten weg, oder?
Nein. Also die Pflichten bei diesem Konstrukt Cross-Border-Leasing sind ja für die Kommunen geblieben. Das war ja etwas ganz Dubioses. Das heißt, der amerikanische Investor hat ja eigentlich nur für sein Finanzamt in Texas oder sonst wo so getan, als würde er die Kanalisation von Köln oder Leipzig kaufen. Und aber alle Pflichten des Betreibens, der Reparaturen und so weiter sind ja bei den Kommunen geblieben. Sie haben nur auf ein sozusagen modernes, innovatives, cleveres Finanzprodukt gesetzt. So wurde das damals verkauft. Und aber ja, die Risiken, die da drin gesteckt haben, die sind jetzt erst mit der Finanzkrise zutage getreten. Und das sind ja oft zweistellige Millionenbeträge dann fällig geworden, die die Kommunen dann zahlen mussten als Haftung, die sie da im Kleingedruckten übernommen haben. Also auch das hat den erwünschten Effekt auch nicht gebracht.
Das hört sich jetzt so an, als hätten sich die Stadtkämmerer da irgendwie von irgendwelchen Rechtsanwälten über den Tisch ziehen lassen.
Das ist richtig, wobei da immer auch große Anwaltskanzleien beteiligt waren. Aber der größte Verkäufer von solchen Cross-Border-Leasing-Verträgen in den Kommunen war übrigens die Deutsche Bank. Also das war nicht irgendwie eine Klitsche, irgendein dubioser Berater, der da was aus dem Ärmel gezogen hat, sondern das war sozusagen das größte, sogenannte renommierteste deutsche Kreditinstitut.
Und jetzt die aktuelle Krise. Da wird dann wieder geredet, plötzlich von dem berühmten Public-Private Partnership als Lösung. Die Kommune übergibt Aufträge, Gebäude, Dienstleistungen für 20, 30 Jahre an einen privaten Partner. Wie funktioniert das?
Ja, das ist also sozusagen die neueste Variante der Privatisierung. Dieses Konstrukt kommt übrigens aus England. Das wurde dort Anfang der 2000er Jahre von der damaligen New Labour Regierung, Gordon Brown, also Tony Blair als Ministerpräsident, Gordon Brown als Finanzminister, erfunden, aber auch in engster Zusammenarbeit mit der City of London, also mit den Banken und Beratern, Wirtschaftsprüfern und Bankern. Und das sieht so aus, die Kommune verkauft tatsächlich erstmal nichts, sondern sie geht mit einem Investor, der dann mit einer Bank im Schlepptau dann da ankommt und als Generalunternehmer fungiert. Da mit dem macht die Kommune einen, wie Sie schon gesagt haben, meistens 30 Jahre laufenden Vertrag. Der Investor übernimmt eben auch die Finanzierung. Das heißt, der Vorteil erstmal für die Kommune ist, sie kann sich mit diesem 30-jährigen Dienstleistungsvertrag eine neue Schule, ein neues Gefängnis, einen neuen Kindergarten und so weiter, ein neues Krankenhaus leisten, muss selbst keinen Kredit aufnehmen, aber muss dann eben 30 Jahre lang eine Miete zahlen. Und das sozusagen rundum sorglos Paket, all-inclusive Paket, das lassen sich die Investoren teuer bezahlen.
Und am Ende ist es dann immer teurer für uns, also denn wir sind ja quasi die Kommune.
Für die Bürger ist das dann am Ende, für den Steuerzahler ist das dann am Ende, ich habe das an einzelnen Beispielen, wie zum Beispiel den Kölner Messehallen, die sind auch für 30 Jahre von einem Investor gemietet, habe ich das mal hochgeschätzt, weil in einzelnen Projekten sind bei diesen im Übrigen immer sehr geheimen Verträgen doch eine ganze Reihe von Daten bekannt geworden. Also bei den Kölner Messehallen haben wir das hochgerechnet. Das wird im Jahre 2036, wenn die Miete bezahlt sein wird und wenn keine weiteren Risiken und so weiter dazukommen, mehr als doppelt so teuer, als wenn die Kommune das in ganz traditioneller Weise mit einem günstigen Kommunalkredit selbst finanziert hätte.
Nun haben die Kommunen aber kein Geld und können nicht selber investieren. Was schlagen Sie also vor als Ausweg?
Ja, dass die Kommune genau dasselbe machen, was der Bund seit 2 Jahren bei der Bankenrettung und beim Deutschlandplan für die Unternehmen und mit dem Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung auch macht. Der Bund ist ja genauso völlig überschuldet, aber er nimmt Kredite auf, um Banken zu retten, um ein Konjunkturpaket aufzulegen. Das heißt, das muss den Kommunen auch erlaubt sein. Das ist zwar sozusagen am Ende auch nicht die Lösung, weil es die Staatsverschuldung immer weiter nach oben treibt, aber es ist jedenfalls wesentlich billiger als dieses Konstrukt mit dem Umweg über die Investoren und den langfristigen Verträgen wie bei Public-Private Partnership.
Werner Rügemer, Publizist und Autor von Büchern wie Heuschrecken im öffentlichen Raum, recht herzlichen Dank. Die Ersten machen die Lichter aus, die Kommunen und die Koalition, der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit Kurt Tucholskys soziologischer Psychologie der Löcher Teil 2.
Das Merkwürdigste an einem Loch ist der Rand. Er gehört noch zum Etwas, sieht aber beständig in das Nichts. Eine Grenzwache der Materie. Das Nichts hat keine Grenzwache. Während den Molekülen am Rande eines Lochs schwindlig wird, weil sie in das Loch sehen, wird den Molekülen des Lochs festlich? Dafür gibt es kein Wort, denn unsere Sprache ist von den Etwas-Leuten gemacht. Die Lochleute sprechen ihre eigene. Das Loch ist statisch. Löcher auf Reisen gibt es nicht. Fast nicht. Löcher, die sich vermählen, werden ein eines, einer der sonderbarsten Vorgänge unter denen, die sich nicht denken lassen. Trenne die Scheidewand zwischen 2 Löchern. Gehört dann der rechte Rand zum linken Loch oder der linke zum rechten oder jeder zu sich oder beide zu beiden? Meine Sorgen möchte ich haben. Wenn ein Loch zugestopft wird, wo bleibt es dann? Drückt es sich seitwärts in die Materie oder läuft es zu einem anderen Loch, um ihm sein Leid zu klagen? Wo bleibt das zugestopfte Loch? Niemand weiß das. Unser Wissen hat hier eines.
Die Ersten machen die Lichter aus, die Kommunen und die Koalition, der Tag in HR2 Kultur. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen zu Hause ist. Ich muss jedenfalls schon seit Monaten inzwischen durch mehrere Baustellen, um zur Haustür zu gelangen, auch auf dem Weg zur Arbeit, jede Menge Baustellen, jeden Tag. Das ist das Konjunkturprogramm, das da verbaut wird. Also ganz so schlecht kann es den Kommunen gar nicht gehen, wenn sie Geld für all diese Baumaßnahmen haben. Aber vielleicht hat es ja da auch andere Zusammenhänge. Jutta Nieswand hat mit dem Bürgermeister von Mülheim am Main gesprochen und der hat ihr erklärt, wo die Stadt das Geld aus dem Konjunkturprogramm investiert und dass ihr das eigentlich gar nicht hilft.
Wir bauen auf der einen Seite ein Feuerwehrhaus und auf der anderen Seite sanieren wir energetisch. Also wir sorgen dafür, dass unsere Heizkosten in Zukunft weniger werden, unsere Heizkosten und unsere Energiekosten.
Eine wichtige Maßnahme, die aber die hohen Kosten der Stadt Mülheim nicht auffangen kann. Die fallen besonders bei Kindergärten, bei der Infrastruktur und bei Personalkosten an. Hier aber stecken die Finanzprobleme der Zukunft. Und dafür waren die Konjunkturprogramme nicht vorgesehen, sondern um die regionale Wirtschaft zu stärken, so Bürgermeister Müller.
Das Konjunkturprogramm sollte dem Einbrechen der Konjunktur entgegenwirken. Es sollten im Grunde genommen Impulse gesetzt werden, die Konjunktur wieder anzukurbeln. Also das Konjunkturprogramm ist nicht dazu da, das normale Haushaltsdefizit auszugleichen.
Nach Ansicht von Karl-Christian Schelske, Geschäftsführer des Hessischen Städte- und Gemeindebundes, haben die Konjunkturprogramme nur einen Teil des Investitionsstaus abgebaut, der sich über die vergangenen Jahre angestaut hat. Die Kommunen hatten immer mehr Aufgaben zu bewältigen, für die es aber keine Gegenfinanzierung gab.
Dieser Investitionsstau wurde durch die beiden Konjunkturpakete angegangen. Aber jetzt laufen diese Konjunkturpakete aus. Die Investitionen sind erfolgt, noch nicht im ausreichenden Maße. Es besteht nach wie vor Nachholbedarf. Und jetzt brechen uns die Einnahmen weg.
Dass die Einnahmen der Städte und Gemeinden wegbrechen, hat vor allem mit der Finanzkrise zu tun, so Schelske.
Beispielsweise sind in Hessen die Gewerbesteuereinnahmen erheblich weggebrochen, zwischen 30% und 40% im Vergleich 2008, 2009. Es kommt hinzu, dass die Einkommenssteueranteile um 10% gesunken sind. gesunken sind. Das sind die wichtigsten Einnahmequellen der Kommunen, die jetzt in solch dramatischer Art und Weise eingebrochen sind.
Erschwerend kommt jetzt das Wachstumsbeschleunigungsgesetz hinzu, das Bürgern wie Unternehmen zwar Steuererleichterungen bringen soll, den Städten und Gemeinden aber weitere Einnahmeausfälle beschert. Sie werden also noch mehr sparen müssen. Für die Bürger könnte das dann bedeuten, mehr Schlaglöcher auf den Straßen, weniger Zuschüsse für die Vereine oder niedrigere Wassertemperaturen in den Schwimmbädern, um Energiekosten zu sparen. Was konkret in Mülheim anstehen könnte, dazu will sich Bürgermeister Müller nicht äußern.
Es gibt nur drei Punkte. Es gibt entweder die Einnahmen zu erhöhen, die Ausgaben zu verringern oder darüber nachzudenken, was man in Zukunft noch macht, also selbst die Aufgaben zu verringern. Das sind die drei Ansatzpunkte und die muss man sauber abwägen und dann muss man dann am Schluss sagen, jawohl, das machen wir.
Immerhin hat Müller in Mülheim ein Defizit von 8 Millionen Euro zu bewältigen, im Gegensatz zu den 1 bis 2 Millionen Euro, die in früheren Jahren eher üblich waren. Die Einnahmen sind um mehr als 10% gefallen. Parallel sind die Ausgaben um fast 10% gestiegen. Gebührenerhöhungen helfen da wenig, denn die dürfen nur zweckgebunden eingesetzt werden, das heißt zur Deckung der jeweiligen Kosten und nicht um Haushaltslöcher zu stopfen.
Jutta Nieswand berichtete. Professor Wolfgang George von Hause aus Psychologe und an der Fachhochschule Gießen-Friedberg für Krankenhausmanagement zuständig. Guten Tag.
Guten Abend, Herr Schwind.
Was macht jetzt einer aus dem Gesundheitswesen in einer Sendung über arme Kommunen? Ganz einfach, auch im Gesundheitswesen muss gespart werden. Und wir wissen aus langjähriger, leidvoller Erfahrung, es funktioniert nicht. Und da sind Sie auf eine Lösung gekommen und haben die auch ausprobiert. Und die Lösung heißt Genossenschaft. Könnte das auch den Kommunen helfen?
Ja, in der Tat. Also gerade im Gesundheitswesen ist das sehr gut verdeutlichbar. Da gibt es ja ein Thema, was aktuell doch auch alle umeinander treibt. Das ist die Sicherstellung der medizinischen Versorgung, gerade auch in der ländlichen Region. Und dann treten eigentlich schon all die Sachverhalte zusammen, die ganz typisch sind. Nämlich, dass auf der einen Seite es größere Anbieter von Systemleistungen gibt, also im Gesundheitswesen etwa die Krankenhäuser, gibt es kleinere Akteure. Und um die halt zu einem vernünftigen und koordinierten Zusammenarbeiten zu führen, fehlt denen vielfach ein geeignetes, verbindendes Wirtschafts- und auch Rechtsformat. Und im Kontext solcher integrierter Versorgungskonzepte, dass die auch dann wirklich zum Laufen kommen können, sind wir eben auf dieses Rechtsformat der Genossenschaft, das liegt schon einige Jahre inzwischen, zurückgestoßen.
Also Sie haben es richtig ausprobiert und es funktioniert.
Also unserer Erfahrung nach, es ist klar, man braucht immer kluge Köpfe, man braucht immer Personen, die etwas auch noch gewinnen wollen, aber die sozusagen dann in dem Rechtskleid einer Genossenschaft handeln zu sehen, erbringt ganz hervorragende Ergebnisse.
Und dann sagen Sie, das könnten sich die Kommunen jetzt auch zu eigen machen und könnten ihre, Sie denken wahrscheinlich an die kleineren Kommunen auf dem Land eher, könnten sich zusammentun und Genossenschaften gründen und ihre Aufgaben sozusagen gemeinsam lösen?
Ja, ganz sicher. Also diese Ressource der interkommunalen Zusammenarbeit, die ist noch nicht vollständig geborgen. Das heißt, es gibt natürlich jede Menge von Dienstleistungen, die nicht gleich komplett zurückgebaut werden, wenn eben die Kommunen sehr viel abgestimmter miteinander handeln würden. Und auch dafür ist dann wieder das Rechtsformat der eingetragenen Genossenschaft sehr hilfreich, weil es entsteht ja immer eine neue, wirtschaftlich auch handlungsfähige, handlungsverpflichtete Figur. Und damit ist das dann auch nicht nur so ein Debattier, sondern ein Handlungsrahmen. Das ist in Deutschland noch nicht ausgelotet, da bin ich mir relativ sicher. Aber darüber hinaus gibt es gerade an dem Thema Energie, kann man das ja auch sehr gut sehen, auch noch wirklich Ressourcen, die geborgen werden können.
Zum Beispiel, was meinen Sie, was schwebt Ihnen davor?
Also ich meine, da geistern ja verschiedene Zahlen so bei den Experten rum, aber wenn man sich in etwa vor Augen hält, dass circa 2000 Euro pro Bürger an Energiekosten im Jahr anfallen, die tatsächlich nicht in der regionalen Wertschöpfung oder nur ganz peripher rückgebunden bleiben, dann ist das doch eigentlich eine Strecke, wo es lohnt, tätig zu werden. Und so haben wir ja auch in den letzten 5, 10 Jahren, und das ist eine enorme Nachfrage in diesem Feld gerade, zahlreiche Neugründungen von Gesellschaften, wo etwa dörfliche Gemeinschaften, aber das geht ganz genauso in städtischen Räumen, wo sich große erweiterte Nachbarschaften zusammentun und einfach eine gemeinsame Solaranlage betreiben, in einem größeren Rahmen ein Fernwärmenetzwerk organisieren und sich damit einfach auch in einer gewissen Art und Weise unabhängig von den Akteuren, die bisher den Markt dominiert haben, machen und zugleich aber auch, wenn sie das sehr klug machen, eine kleine, aber stetige Rendite auch erwirtschaften.
Und Sie sagen jetzt, da sollten sich die Kommunen engagieren, da wäre noch Möglichkeit und da könnten die Kommunen sich am eigenen Schopf aus der Krise ziehen?
Ganz bestimmt. Also ich teile unbedingt die Argumente der Vorredner, gerade das, was Herr Rüggemeier ausgeführt hat, entspricht auch unseren Erfahrungen. Aber wenn anstelle von Public-Private-Partnership, Public-Citizen-Partnership tritt, also wenn der Investor im Prinzip die Bürgerschaft ist, dann stellt sich für uns die Rechnung wirklich neu dar. Dann gelingt es auch an bestehende Ressourcen heranzutreten und man wird überrascht sein, wie viele Bürger es nach wie vor gibt, die, wenn es ihnen glaubwürdig und authentisch gezeigt wird, dass dieses Investment hier auch in dieser Region bleibt und nicht irgendwie dreckig verbrannt wird, bereit sind, das Portemonnaie auch wirklich zu öffnen.
Also die Bürger investieren und die Gemeinde profitiert und damit profitieren dann alle gemeinsam. So eine Art Allmende-Idee wie im Mittelalter, also die Ressourcen gehören uns allen?
Ganz genau. Das setzt an demselben Bild eigentlich an. Der Bürger als Citoyen vielleicht auch, der tatsächlich auch ein Stück Selbstverantwortung übernimmt, bestimmte Dinge eben einfach auch nicht nur an den Staat und die öffentliche Hand delegiert und damit aber auch zum wirtschaftlichen Akteur wird. Und das ist doch eigentlich eine wünschenswerte Figur und auf diese Art und Weise betreiben wir genossenschaftlich organisiert inzwischen Schulen, große Bioenergiedörfer, kleine Tante-Emma-Läden und wir sehen das ja an der Anzahl der Gründungen. Ich will jetzt nicht gerade sagen, dass wir eine regelrechte Gründungswelle haben, aber es ist doch so, dass wir etwa im letzten Jahr hier allein in unserem Verbandsgebiet 70 neue Genossenschaften gegründet haben.
Um Gießen herum?
Ja, in dem erweiterten Rahmen hier.
Mhm. Professor Wolfgang George, recht herzlichen Dank. Die Ersten machen die Lichter aus, die Kommunen und die Koalition, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Weiter geht es mit Kurt Tucholskys Psychologie der Löcher.
Wo ein Ding ist, kann kein anderes sein. Wo schon ein Loch ist, kann da noch ein anderes sein? Und warum gibt es keine halben Löcher? Manche Gegenstände werden durch ein einziges Löchlein entwertet. Weil an einer Stelle von ihnen etwas nicht ist, gilt nun das ganze Übrige nichts mehr. Beispiele: ein Fahrschein, eine Jungfrau und ein Luftballon. Das Ding an sich muss noch gesucht werden. Das Loch ist schon an sich. Wer mit einem Bein im Loch stäke und mit dem anderen bei uns, der allein wäre wahrhaft weise. Doch soll dies noch keinem gelungen sein. Größenwahnsinnige behaupten, das Loch sei etwas Negatives. Das ist nicht richtig. Der Mensch ist ein Nichtloch und das Loch ist das Primäre. Lochen Sie nicht. Das Loch ist die einzige Vorahnung des Paradieses, die es hienieden gibt. Wenn Sie tot sind, werden Sie erst merken, was Leben ist. Verzeihen Sie diesen Abschnitt. Ich hatte nur zwischen dem vorigen Stück und dem nächsten ein Loch ausfüllen wollen.
Die Ersten machen die Lichter aus, die Kommunen und die Koalition, der Tag in HR2 Kultur. Gebührenhammer, alles wird teurer, so stand es, wie gesagt, auf der Bild-Zeitung. Kurz und treffend und ausnahmsweise stimmt's auch, so hatte das zuvor auch der Deutsche Städtetag nämlich verkündet. Aber was kann das konkret bedeuten? Andrea Bonacken.
Gestern kam ein Brief von unserer Stadt.
Sehr geehrte Hausbesitzer, leider müssen wir Ihnen Folgendes mitteilen. Die Verwaltung hält es für unumgänglich, den Hebesatz der Grundsteuer B für bebaute oder bebaubare Grundstücke von 400 auf 450% anzuheben.
Das heißt, dass wir jedes Jahr 123 Euro mehr an das Finanzamt zahlen müssen. 1.100 Euro Grundsteuer. Mein Mann Michael ist verstimmt. Noch sind Ferien. Ich fahre mit den Kindern Anna und Mirja in den Zoo. Die Stadt hat die Eintrittspreise um 2 Euro erhöht. Statt 16 Euro für uns drei werde ich nun 22 Euro los. Wir wollen noch ins Museum und gehen zwischendurch ins Café. Das Parkticket kostet pro Stunde 40 Cent mehr. Im Naturkundemuseum wollen wir die Dinosaurierabteilung sehen. Doch das Museum hat zu. Am Eingang hängt ein Zettel.
Sehr geehrter Museumsbesucher, Aufgrund starker Kürzungen durch die Stadt können wir leider nur noch am Wochenende öffnen. Die Personalkosten sind sonst nicht mehr tragbar. Wir bitten alle Museumsfreunde um Entschuldigung. Aufgrund der schwierigen finanziellen Situation der Stadt sind wir froh, dass wir nicht ganz schließen müssen. Die Eintrittspreise für das Wochenende sind leider um 15% gestiegen.
Wir leihen stattdessen ein Dinosaurierbuch in der Bücherei aus. Ein paar Monate später höre ich Folgendes in den Regionalnachrichten.
Messelbach. Die Stadtverordnetenversammlung hat beschlossen, die Müllgebühren um 10% und die Abwassergebühren um 11% zu erhöhen. Die Entscheidung fiel einstimmig. Die Vertreter der Parteien begründeten die Erhöhung mit den hohen Schulden der Kommune.
Meine Mutter ruft an. Hallo Mama.
Ich wollte ja was erzählen. Ich bin völlig entsetzt. Du weißt doch, am Samstag ist eine ganz, ganz schöne Aufführung von Richard Strauss Elektra und ich sitze immer am gleichen Platz und die wollen da jetzt allen Ernstes 60 Euro. Das war die ganze Zeit für 35 Euro zu haben. Und dasselbe ist mit meiner Seniorengymnastik bei der Volkshochschule. Bis jetzt habe ich immer 81 Euro bezahlt und jetzt soll ich 137 bezahlen. Ich weiß überhaupt nicht, was da los ist.
Ich schaue nach draußen. Dort ist der Baubetriebshof dabei, jede zweite Straßenlaterne abzubauen. Außerdem gehen nachts um 12 die Lichter aus. Morgens ab 6 sind sie wieder an. Zeit, einen Blick in die Zeitung zu werfen. Messelbach weiter auf Sparkurs, lese ich.
In Messelbach werden Bestattungen teurer. Die Stadt will die Friedhofsgebühren um 15% erhöhen. Das Urnengrab soll in Zukunft 1.200 Euro kosten, das Baumgrab fast doppelt so viel. Zwei Trauerhallen sollen geschlossen werden. Außerdem will Messelbach die Kosten für die Straßenreinigung und für die Kanalreinigung um 7% bzw. um 2% erhöhen.
Inzwischen ist Sommer. Die Betreuung für Mirja nach der Schule mit Mittagessen kostet jetzt 30 Euro mehr. 159 Euro im Monat statt 130. Die Stadt hat eine andere Schule ganz geschlossen. Annas Kita ist auch 30 Euro teurer. Die Stadtteilbibliothek gibt es nicht mehr. Mirjas Fußballverein hat die Beiträge erhöht, weil er weniger von der Stadt unterstützt wird. Die Musikschule ist teurer geworden. Wir wollen ins Freibad. Der Eintritt 5 Euro für Erwachsene. Die Intervalle bei den Duschen sind viel zu kurz. Nach 3 Intervallen ist Schluss. Das Shampoo ist noch im Haar.
Kleiner Blick in die nahe Zukunft von Andrea Bornhagen. Markus Gräser, Privatdozent am Historischen Seminar der Universität Frankfurt. Guten Tag.
Guten Abend.
Sie haben sich mit dem Konkurrenzverhältnis von Stadt und Staat beschäftigt und sich zum Thema Wohlfahrtsstaat und Stadtentwicklung habilitiert. Wir leben in der Stadt, in der Kommune und empfinden die eigentlich auch als den belebbaren Teil des Staates. Das andere ist ja eher theoretisch. Ich will sagen, gefühlt ist das eines. Es ist es aber überhaupt nicht. Wie kommt das eigentlich? Wo kommt diese Konkurrenz her?
Nur diese Konkurrenz rührt im Grunde genommen natürlich aus den Entwicklungen des 19. Jahrhunderts her, als beide Einrichtungen, wenn man so will, Stadt und Staat, die Gestalt angenommen haben, die wir dann im 20. Jahrhundert und natürlich auch weiterhin haben. Im 19. Jahrhundert ist der Staat natürlich ein Obrigkeitsstaat, der auch durchaus in einer gewissen Konkurrenz zu den Kommunen treten will, der also auch versucht, Loyalität auf sich zu ziehen. Und die Kommunen ihrerseits haben im 19. Jahrhundert dann versucht, teilweise ein Stück weit auch eine Art Gegenöffentlichkeit, ein Gegenprogramm zum Staat zu bilden. Das hängt natürlich auch mit politischer Rivalität zusammen. Viele der großen Städte in Deutschland sind Hochburgen des Liberalismus gewesen, die versucht haben, gegen den konservativen Obrigkeitsstaat so etwas darzustellen wie eine Alternative. Und da kam es dann durchaus auch aufgrund einer sehr lebhaften Bürgergesellschaft in den Städten zu einem Mechanismus der Überbietung. Sowohl der Staat als auch die Stadt haben den Versuch gemacht, Dienstleistungen anzubieten, um Loyalität vom Bürger zu gewinnen und Legitimität für ihre politische Herrschaft zu erreichen.
Es gibt nun aber auch den Sozialstaat, seit Bismarck, sagen wir mal, etwas frei, soweit noch was davon übrig ist. Und es gibt die sozialen Aufgaben der Städte. Ist das noch immer historisch gewachsene Konkurrenz?
Das ist zu einem Teil historisch gewachsene Konkurrenz und das ist ja auch durchaus ein ineinandergreifendes Räderwerk gewesen. Das heißt, in Zeiten, in denen der Spielraum der öffentlichen Finanzen auf beiden Seiten, sowohl auf Seiten des Staates als auch auf Seiten der Stadt gut war, hat es dazu geführt, dass man sich versucht hat zu überbieten. Der Staat organisiert Sozialversicherung und die Städte haben am Ende des 19. Jahrhunderts überlegt, können wir mithalten? Können wir hier ein weiteres Angebot machen. Und insofern sind die Städte seit dieser Zeit eigentlich sehr stark im Bereich der sozialen Arbeit, sehr stark auch im Bereich der Jugendhilfe, der Jugendfürsorge. Hier hat man einfach versucht, ein Stück weit ein Programm anzubieten und soziale Risiken abzusichern, die der Staat nicht absichern konnte und nicht absichern wollte.
Ist eigentlich doch ein ganz gutes Zusammenspiel daraus entstanden, das jetzt zurzeit ein wenig in der Krise steckt.
Das ist in der Tat ein gutes Zusammenspiel gewesen und die Dynamik und die besondere Stabilität des deutschen Wohlfahrtsstaates verdanken sich auch diesem Zusammenspiel zwischen Stadt und Staat. Es hat allerdings auch immer gegenteilige Effekte und gegenteilige Beispiele gegeben, vor allen Dingen dann, wenn sich der Spielraum der öffentlichen Finanzen verringert hat. Das beste Beispiel ist dafür natürlich die Zeit der großen Weltwirtschaftskrise nach 1929, als der Staat versucht hat, die Kosten der Krise zu einem gewissen Teil auf die Kommunen abzuschieben, die aber nicht in der Lage waren, das alles aufzufangen. Und in der Folge, vor allen Dingen im Bereich der Betreuung der Arbeitslosen, kam es dann natürlich auch zu einem wachsenden Verlust an Legitimation staatlicher Herrschaft. Und das ist ja etwas, was als Historiker ist man immer vorsichtig.
Mit Vergleichen. So ich wollte nämlich. Genau. Ich wollte jetzt sagen, das hört sich so an, als würden Sie über heute reden.
Ja, nein, will ich aber eigentlich gar nicht, weil ich denke, es gibt signifikante Unterschiede zwischen der Situation 1929 und heute, auch was das Verhältnis von Stadt und Staat betrifft. Wir haben ein viel eingespielteres politisches Regelwerk und wir haben auch viel größere politische Stabilität. Es gibt also im Grunde, man muss immer warnen vor so schnellen Analogiebildungen, allerdings gibt es natürlich immer wiederkehrende Muster. Und der Versuch, sagen wir mal, zur Zeit hier den Spielraum für die Städte sehr stark einzuschränken, das ist natürlich schon etwas, was eigentlich kontraproduktiv ist. Denn Sie haben ja ganz recht, wenn Sie sagen, dass der Staat von den Bürgerinnen und Bürgern in aller Regel lokal erfahren wird.
Also die Stadt ist.
Wenn der Staat unten abbaut, dann stellt das auch einen Verlust für den Staat dar.
Und wenn man jetzt aus der Historie etwas lernen wollte, dann könnte man lernen, also ich meine den Staat in Berlin, die Bundesregierung, dann könnte sie lernen, dass so etwas dazu führt, dass ihre eigene Legitimität infrage gestellt wird.
Sie schneidet sich ins eigene Fleisch, das ist völlig klar. Und sie verliert damit natürlich auch, der Staat verliert damit immer ein Stück weit auch an Ansehen und kann dann im Grunde genommen auch weniger auf die Loyalität der Bürger setzen. Oder es führt, sagen wir mal so, das ist natürlich eine andere Möglichkeit, es führt zu einer gewissen Apathie. Das heißt, der Staat will aktive Bürger, aber wenn aktive Bürger in der Stadt erleben, dass der Staat selber sich zurückzieht, dann kann dies natürlich auch zu einer Reduzierung von Bürgeraktivität führen.
Markus Gräser, Privatdozent am Historischen Seminar der Universität Frankfurt. Recht herzlichen Dank. Die Ersten machen die Lichter aus, die Kommunen und die Koalition der Tag in HR2 Kultur. Wir sind immer noch beim Sparen und haben Professor Gunnar Schwarting, Ökonom an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer und Vorsitzender des Arbeitskreises Bürokratieentlastung der öffentlichen Verwaltung in der Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwaltung. Den haben wir gefragt, wo die Kommunen noch sparen könnten. Und das hat er uns erzählt.
Das vielleicht schlagendste Beispiel ist das öffentliche Vergabewesen. Das kostet pro Vergabevorgang, und zwar nur Verwaltungskosten auf Seiten der Wirtschaft und der Verwaltung, in einer Größenordnung von 7.500 €. Ein anderes Beispiel sind Berichtspflichten, die die Kommunen an Bund, Länder oder die EU haben, die sich bundesweit auf 500 Millionen € summieren. Eine wichtige Folge ist, dass die Verwaltung mit weniger Personal auskommen kann, weil bestimmte bürokratische Abläufe nicht mehr erforderlich sind oder vereinfacht werden. Das ist auch ein Beitrag zur Bewältigung des demografischen Wandels auf dem Arbeitsmarkt öffentliche Verwaltung, denn die Personalressourcen der Zukunft werden nicht mehr hinreichen, um all das, was wir bisher an Stellen haben, auch besetzen zu können. Wir haben auf die bürokratischen Elemente unseres Handelns vielleicht zu wenig geachtet. Wir haben Verfahren gewählt, die man auch einfacher und schneller hätte haben können. Allerdings, das darf man auch nicht vergessen, die elektronische Verwaltung erleichtert heute auch vieles. Wenn Sie als Beispiel das elektronische Steuerverfahren Elster nehmen, das hätten wir natürlich vor 10 oder 15 Jahren in der Form auch nicht gekonnt.
Das war der Sparkommissar sozusagen, den wir hier in die Sendung geholt haben, Professor Gunnar Schwarting, Ökonom an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften. Und mir gegenüber sitzt immer noch Stefan Giltowski, Oberbürgermeister von Rüsselsheim und Präsident des Hessischen Städtetages. Sparpotenzial bei der Verwaltung, hat Professor Schwarting gesagt, eben angesprochen. Würde Ihnen das helfen, wenn die Verwaltungsvorschriften und Berichtspflichten durchforstet würden und da tatsächlich was abgebaut würde?
Die Kommunen sind ja nicht erst seit gestern in der Situation, dass ihnen die Finanzen und die Einnahmen wegbrechen. Untersuchen also Ansätze, wo sie effizienter, effektiver arbeiten können, schon über Jahre hinweg. Und da kann eine übertriebene Berichtspflicht gegenüber übergeordneten staatlichen Behörden, ob das die Kommunalaufsicht ist oder an anderen Stellen, ein Kostenfaktor sein, den man minimieren kann. Ich will dem nicht entgegentreten, sondern das wird man von Fall zu Fall in Kommune untersuchen müssen.
Aber es hört sich natürlich so an, als müsste man das erstmal in Brüssel in Bewegung setzen und in Berlin in Bewegung setzen. Also es ist nichts, was Ihnen jetzt in der aktuellen Krise hilft.
Naja, man kann für die hessische Ebene sagen, dass wir in frühen Jahren schon untersucht haben, wann hessische Städte an ihre Kommunalaufsicht berichten mussten, bis hin in Richtung Staatskanzlei bei der Vergabe von irgendwelchen Ehrungen und Orden. Also da kann man sicherlich abbauen. Ob das die Finanzsituation der Kommunen nachhaltig verändert, nämlich verbessert, da mache ich ein vorsichtiges Fragezeichen dahinter, selbst wenn sich da mit Personalressourcen anderweitig einsetzen
können. Also Sie hatten jetzt eine Krise, das haben wir ja schon durchgesprochen, die hatten eine Krise in den 90er Jahren, sie hatten eine Krise Anfang dieses Jahrtausends. Jetzt ist die nächste Krise. Sie haben Ihre Verwaltung schon durchforstet, wo Sie sparen können?
Wer Verwaltung immer noch in den Kommunalverwaltung, Rathausverwaltung den Verdacht setzt, dass dort noch das Personal angeht, Wasserköpfe vorhanden sind, den muss ich enttäuschen. Da ist schon gesiebt und durchforstet worden. Die aufgeblähten Personalkörper in Rathäusern wird man nicht mehr finden.
Dann war vorhin der Vorschlag gemacht worden von Herrn Rügemer, dass es einen Hilfsfonds des Bundes für die Kommunen geben sollte oder und dass die Kommunen einfach sich auch so verschulden können sollten wie der Bund. Nun haben wir ja eine Schuldenbremse eingebaut bekommen gerade. Also das heißt, der Bund, der sich gerade selbst verschuldet hat, hat vorher noch beschlossen, dass es eine Schuldenbremse geben soll in Zukunft. Wie passt das zusammen?
Ja, wer einerseits sagt, PPP-Modelle sind Teufelswerk, und dafür spricht ein wenig etwas. Wer andererseits will, dass Städte investieren können, ihre Infrastruktur ausbauen können, beispielsweise für die Betreuung von unter dreijährigen Kindern, der muss sie in die Lage versetzen, diese notwendigen Investitionen vorzunehmen, muss ihnen entweder die Freiheit geben, die notwendigen Finanzmittel auf dem Kreditmarkt zu holen, oder muss ihnen dazu Programme zur Verfügung stellen, die die Finanzierung erleichtern.
Also das
Konjunkturprogramm dazu mag ein Anfang gewesen sein, ist aber nur ein Strohfeuer, das zwei Jahre anhält und dann die Kommunen wieder allein stehen lässt.
Also Sie bräuchten so einen Fonds, wie das auch die Wirtschaft hat, vom Staat zur Verfügung gestellt, vom Bund zur Verfügung gestellt, wo Sie einfach Kredite bekommen könnten über die Kreditanstalt für Wiederaufbau zum Beispiel.
Gemeinhin nennen wir sowas Investitionsförderprogramme oder mit ähnlichen Begrifflichkeiten geregelt über den kommunalen Finanzausgleich. Wichtig ist nur, dass dazu nicht Gelder angefasst werden, Schlüsselzuweisungen oder andere Mittel, die uns der kommunalen Ebene zustehen, sondern Mittel, die neu zur Verfügung gestellt werden und nicht zu einer Verknappung an anderer Stelle.
Also zusätzliches Geld vom Bund.
Ja, ein konkreter Vorschlag ist, wenn der Bund beispielsweise darauf verzichtet, seine Umlage an der Gewerbesteuereinnahme zu senken, haben wir neue kommunale finanzielle Spielräume.
Sprich, wenn die FDP weiter auf Steuersenkungsprogrammen besteht, dann muss der Bund auf der anderen Seite das Geld, was er dann nicht mehr einnimmt, noch zusätzlich den Kommunen zur Verfügung stellen. So viel als Fazit dieser Sendung. Stimmen Sie zu?
Ich fürchte, dass die Kommunen im Moment Opfer des Steuerstreits der Koalition auf Bundesebene sind. Und wenn sich weitere Steuererleichterungen durchsetzen, wird der Bürger diese Erleichterung, die er erfährt, womöglich mit höheren Gebühren für Theater oder Schwimmbäder bezahlen müssen.
Stefan Giltowski, Oberbürgermeister von Rüsselsheim und Präsident des Hessischen Städtetages. Vielen Dank. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Bis dahin sagt Tschüss Florian Schwinn. Nicht ohne den Hinweis, wie immer, nachhören können Sie uns unter www.hr2.de. Unseren Newsletter können Sie auch dort bestellen und uns gibt's auch bei Twitter.